Von daher ist die Entdeckung von Bunting und Best oder dann die Implementierung der Insulintherapie für diese Patienten ein Riesensegen gewesen. Und es sind halt viele Einzelschicksale auch beschrieben, die, wenn ich drüber nachdenke, mir auch heute noch eine Gänsehaut machen, wie man sieht, dass Kinder, die im Sterben liegen und dann eine Insulinbehandlung bekommen, plötzlich aufblühen und ein normales Leben leben können.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie im Diabetesmonat November. Am 14. November ist jedes Jahr Weltdiabetestag, denn das ist der Geburtstag von Sir Frederick Banting, einem der Entdecker des Insulins. Heute reden wir über die dramatische Geschichte der Insulinentdeckung. Mein Gast ist Professor Dr. Med Thomas Forst, Internist, Endokrinologe und Chief Medical Officer des international agierenden Forschungsunternehmens Clinical Research Services. Ebenso lehrt er an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und er ist erster Vorsitzender der Deutschen Diabetesgesellschaft Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Herz. Schön, dass du dir Zeit nimmst, lieber Thomas. Und was hast du denn an diesem Herbsttag schon erlebt heute?
Ja, zunächst mal, lieber Günther, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier eben über das Thema Diabetes sprechen zu dürfen. Und was habe ich heute erlebt? Ich bin wie jeden Tag in unser Forschungsinstitut gefahren und wir haben eben auch hier sehr viele neue Studien mit eben Medikamenten, aber auch Geräten zur Behandlung des Diabetes. Und das ist einfach eine ganz, ganz spannende Welt, in die ich mich jeden Tag sehr gerne bewege.
Ja, wir hätten ja fast mal die Gelegenheit gehabt, dass ich mir euer Institut mal hätte anschauen können. Aber vielleicht können wir das mal nachholen bei Gelegenheit.
Das wäre sehr schön, Günther. Ja.
Thomas, was bedeutet denn für dich persönlich der Weltdiabetestag, der 14. November?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tag. Ich meine, wir haben heutzutage für alles fast einen Tag. Aber ich glaube, Weltdiabetestag ist ganz wichtig. Es ist eine Erkrankung, die sehr, sehr viele Menschen eben betrifft und sehr viele Menschen erfasst. Und ich glaube, hier ist einfach noch viel Bewusstsein zu schaffen, sowohl für die Patienten, aber auch in der Allgemeinbevölkerung, die eben nicht an dieser Erkrankung leiden, was es für eine Erkrankung ist und wie wir am besten damit umgehen können.
Und es ist ja auch eben in diesem Monat, also ich sag's nochmal, am 14. November, der Geburtstag von Frederick Banting, ein Symbol für Pioniergeist, die ganze Story drumherum. Hat denn eigentlich die Story von Banting und Best, und man könnte jetzt noch mehrere Namen nennen, vielleicht fallen die später auch noch, hat denn deren Story dein Berufsleben inspiriert?
Naja, es hat mich tief beeindruckt. Also es ist der Diabetes, insbesondere der Typ 1 Diabetes, war ja bis zur Entdeckung des Insulins durch Banting und Best eine tödliche Erkrankung und wir hatten eigentlich keine Möglichkeiten, hier überhaupt eine wirksame Therapie zu machen. Und da sehr, sehr viele Typ 1 Diabetiker eben die Erkrankung im Kindes- oder Jugendalter entwickeln, ist das bis eben 1922 eine furchtbare Erkrankung gewesen, die vielen Kindern und Jugendlichen das Leben gekostet hat. Und von daher ist die Entdeckung von Banting und Best oder dann die Implementierung der Insulintherapie für diese Patienten ein Riesensegen gewesen. Und es sind halt viele Einzelschicksale auch beschrieben, die, wenn ich drüber nachdenke, mir auch heute noch eine Gänsehaut machen, wie man sieht, dass Kinder, die im Sterben liegen und dann eine Insulinbehandlung bekommen, plötzlich aufblühen und ein normales Leben leben können.
Wir in Deutschland können uns das ja gar nicht mehr vorstellen, wie das vor 100 oder gut 100 Jahren gewesen sein mag. Du hast es schon erwähnt. Gab es denn oder gibt es in deiner Familie oder im Freundeskreis Begegnungen mit Diabetes, die dich prägten?
In der Tat. Ich bin sehr früh mit der Erkrankung Typ 1 Diabetes in Berührung gekommen. Und zwar war mein Vater war Typ 1 Diabetiker und ich erinnere mich in meiner Kindheit und es war damals noch ganz anders als heute. Man hatte große Glasspritzen, man hatte riesige Nadeln, mit denen das Insulin injiziert wurde. Eine Blutzuckermessung gab es noch gar nicht zu der Zeit, es wurde Urinzucker gemessen und ich konnte das alles bei meinem Vater sehr früh beobachten. Und mein Vater testete immer mit den Urinzuckermessstreifen, die, wenn Zucker im Urin war, eben von gelb nach grün sich verfärbten. Und ich musste dann auch immer eben über einen solchen Teststreifen pinkeln und habe mich immer gewundert, warum er bei meinem Vater grün geworden ist und bei mir nicht. Erst viel später habe ich erkannt, dass mein Vater unheimlich Angst hatte, dass ich auch die Erkrankung bekomme und ich deswegen immer über diesen Streifen pinkeln sollte, damit er sieht, ob bei mir alles in Ordnung ist.
In welcher Zeit war das, als dein Vater, wann war das in etwa, der Typ 1 Diabetes hatte?
Naja, das war vor gut 50 Jahren. Da war die Therapie des Typ 1 Diabetes noch weit weg von dem, was wir heute haben. Und leider ist mein Vater dann später auch an Komplikationen des Diabetes, also im Rahmen eines Herzinfarktes, dann irgendwann verstorben.
Der große Helmut Mehnert, Professor der Diabetologie, mit auch vom internationalen Rang wie viele andere auch, hat ja immer gesagt, damals wäre eine Blutzuckermessung eine mehrfache am Tag nicht mit dem Leben vereinbar gewesen, wenn man ein Viertel Liter oder was gebraucht hätte, plus minus, um Blutzucker zu messen.
Ja, das ist schon gewaltig, was sich da verändert hat an den Insulinen, an der Therapie, aber auch an den Möglichkeiten eben, wie wir die Erkrankung kontrollieren können. Wir eben Glukose messen, heute ja auch mit kontinuierlichen Glukosemesssystemen. Also das ist schon wunderbar, was da in den letzten Jahrzehnten sich entwickelt hat.
Dann schauen wir mal gut 100 Jahre zurück, 1921, Toronto, ein staubiges, ein lange unbenutztes Labor unterm Dach. Und bevor man anfangen konnte zu forschen, musste erst mal geputzt werden. Wir haben das auch mal damals im Diabetes-Journal beschrieben. So viel Wasser wurde da benutzt, dass in der Etage darunter, dass es da tropfte. Und so begann eben die Geschichte mit dem Nobelpreis. Und was wusste man denn damals über Diabetes? Kannst du dich da hineinversetzen in die Zeit?
Naja, wir hatten es schon kurz angesprochen. Es war letztlich eine unheilbare Erkrankung. Zu der Zeit war Typ-2-Diabetes noch relativ selten. Die meisten hatten Typ-1-Diabetes und sind dann relativ schnell verstorben. Und man hatte jetzt eben quasi Hinweise darauf, dass das irgendwas mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hatte. Und man hat eben dann Hunden die Bauchspeicheldrüse entnommen, hat eben gesehen, dann geht der Blutzucker hoch, die Glukosewerte, hat dann eben aus diesen Bauchspeicheldrüsen ein Injektat gemacht, in dem dann unter anderem eben auch Insulin enthalten war und hat es den Hunden gespritzt und hat gesehen, dass die Glukosewerte wieder sinken. Und damit war klar, in der Bauchspeicheldrüse ist irgendwas drin, was Glukose senkt. Und dann hat man eben angefangen, das Insulin aus Bauchspeicheldrüsen von Tieren zu isolieren, zunächst mal. Das ging ja über Jahrzehnte, hatten wir Rinder- und Schweineinsuline, was eben dann aus den Bauchspeicheldrüsen von den Schlachthöfen eben gewonnen wurde. Aber das war eben ein Wunder. Ein Wunder, dass plötzlich Menschen mit einem Typ-1-Diabetes mit diesen Injektionen dieses Peptides, dieses Eiweißes dann plötzlich überlebt haben. Man kann sich es gar nicht mehr vorstellen.
War denn nach deiner Kenntnis oder auch nach deiner Erfahrung heutzutage, ist denn Glück ein Faktor gewesen damals 1921 und ist denn auch Glück ein Faktor in deinem Forschungsleben?
Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Damals war das, glaube ich, noch viel mehr. Heute forschen wir doch sehr viel systematischer. Ja, auch selbst mit AI, mit künstlicher Intelligenz wird geforscht. Also heute ist das viel koordinierter. Es war zu der damaligen Zeit, Anfang eben der 1920er Jahre, was viele noch tatsächlich ausprobieren. Es war viel Pioniergeist und auch viel Glück dabei. Das ist heute rationaler ein bisschen. Und so dieser Pioniergeist und das Abenteuer, was dabei ist, ist ein bisschen weniger geworden. Nichtsdestoweniger bleibt die Forschung ganz wichtig und immer ganz spannend. Und auch heute entwickeln wir viele Medikamente, die ein Segen sind, aber ganz oft entwickeln wir auch Sachen, die wir dann nach einer Zeit lang wieder einstampfen und vergessen, weil wir merken, keine gute Idee.
Kann man denn sagen, also wenn man sich das vor Augen führt, im Sommer 1921 offensichtlich erstmals der Blutzucker bei einem Hund, bei einem Versuchstier sozusagen nach einer Injektion des Extrakts gesunken. Also ein erster deutlicher Hinweis, wenn nicht gar Beweis. Und dann 9 Monate später, Januar 22, wird schon das erste Menschenleben gerettet mit dem Insulin. Was war denn das Entscheidende in dieser Phase?
Naja, es ist, man sieht einfach die Verzweiflung daran auch. Und es ging alles sehr, sehr schnell. Es ist einfach, auch heute kennen wir das noch. Wenn wir heute Erkrankungen haben, die eben nicht behandelbar sind, auch dort können wir sogenannte Therapieversuche machen. Das ist möglich bei Erkrankungen, die eben, ja, sonst nicht mehr beherrscht werden können. Und da ist der Druck natürlich relativ groß, aber in 9 Monaten von der ersten Entdeckung bis zur ersten Behandlung von eben Menschen, von Kindern, mehr oder weniger, mit einem Typ-1-Diabetes, das war schon eine fantastische Leistung, die auch nicht nur von Banting & Best erbracht worden sind, sondern auch Chemiker und viele andere sind da maßgeblich mit dran beteiligt gewesen, dass dieser Weg von der ersten Entdeckung, dass da in der Bauchspeicheldrüse irgendwas Blutzuckersenkendes ist, bis hin tatsächlich zur ersten Therapie an Menschen doch rasend schnell verlaufen ist.
Die Chemiker, zum Verständnis nochmal, das gibt's ja auch einen berühmten Namen, James Collip, den brauchte man zur Reinigung des Extrakts oder was genau?
Ja, das ist eben ein Riesenproblem. Wir haben und die ersten Insuline, die damals dann zum Einsatz kamen, 1922, man hatte ja quasi diese Bauchspeicheldrüsen. In diesen Bauchspeicheldrüsen war in den Langerhanschen Inseln das Insulin drin, aber man musste das irgendwie dort raus isolieren und möglichst weit off reinigen. Und das ist eben diesen Chemikern und insbesondere Collip zu verdanken, dass das doch relativ zügig gelungen ist. Auch wenn die damaligen ersten Injektionen bei Weitem noch keine hochgereinigten Insuline waren. Da waren sehr viele Eiweiße mit in dieser Flüssigkeit drin, unter anderem Insulin. Also das ist nicht so ein Insulin, wie es heute ist, wo es ein pures Insulin mit ein paar Konservierungsstoffen ist, was wir in unseren Injektaten haben. So war das nicht. Das war eine wilde Eiweißmischung, die man dort gespritzt hat. Und da war auch ein bisschen Insulin mit dabei. Hat damals natürlich auch Komplikationen gemacht, vor allen Dingen Komplikationen gemacht, dass man dann Reaktionen an den Injektionsstellen hatte, weil das ein relativ unreines Zeug war, was man da so subkutan gespritzt hat.
Und dann musste das Ganze ja auch, man sagt heute, skaliert werden. Also welche Rolle oder wie ging das dann, dass das dann industriell produziert wurde? Wie ging das dann direkt weiter?
Naja, das ist jetzt das Werk dann von vielen gewesen und dort sind ja dann auch einige Pharmafirmen daraus entstanden, die sich dann darauf spezialisiert haben, eben aus diesen Bauchspeicheldrüsen von den Tieren nach wie vor das Zeug immer reiner zu gewinnen, bis es tatsächlich zum Schluss fast ein reines Insulin in der Formulierung war. Das hat aber durchaus noch viele, viele Jahre gedauert, bis eben die Technik so weit war, dass das möglich war. Und in den 60er Jahren haben wir dann angefangen, eben von den Bauchspeicheldrüsen wegzugehen. Seitdem waren wir dann in der Lage, gentechnisch Insulin herzustellen und nicht mehr aus tierischem Gewebe zu isolieren, das Insulin, was ein riesen Sprung jetzt wieder war. Man konnte eben dann Insulin über Gentechnologie herstellen, in auch unbegrenzten Mengen herstellen. Das war das Nächste, was eben eine große Herausforderung war. Und man war dann in der Lage, eben zunächst mal humanes Insulin gentechnisch herzustellen, was ein bisschen anders ist als das von den Rindern oder von den Schweinebauchspeicheldrüsen. Und später eben dann der nächste Schritt, eben in der Modifikation wieder dieses Insulins, was uns dann die Insulin-Analoga beschert hat, die dann in ihrem Verhalten eben anders sind als das ein Rinderinsulin, Schweineinsulin, aber auch ein Humaninsulin ist.
Nun wird ja der Diabetesmonat und insbesondere auch der Weltdiabetestag jährlich genutzt für Diabetes-Awareness, für Aufklärung etc. Vielleicht kannst du einfach nochmal unseren ganz unbedarften Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die heute vielleicht zum ersten Mal in eine solche Podcast-Folge hineinhören, wie hilft eigentlich das Insulin dem Körper, mal unterschieden beim Typ 1 und beim Typ 2 Diabetes?
Zunächst mal starten wir beim Typ-1-Diabetes. Typ-1-Diabetes ist der sogenannte Autoimmundiabetes. Hier ist eine Störung in unserem Immunsystem vorhanden, was zur Zerstörung dieser Zellen im Körper führt, die eben das Insulin produzieren. Und dann fehlt es Insulin. Und das Insulin brauchen wir, um Glucose von dem Blut, von dem interstitiellen Gewebe, also von der Gewebsflüssigkeit, in die Zellen hinein zu transportieren. Insulin öffnet quasi die Tür in der Zelle, damit die Glucose eintreten kann. Und dann wird die Glucose in der Zelle zu Energie umgewandelt, die die Zellen zum Leben brauchen. Fehlt das Insulin, ist die Tür quasi verschlossen und es tritt keine Glucose mehr in die Zellen hinein. Das hat zwei Folgen. Vor der Tür, also in der Gewebsflüssigkeit, im Blut, staut sich die Glucose an, wird immer höher, hat immer höhere Konzentrationen. Das, was wir Überzuckerung oder Hyperglykämie nennen. Und auf der anderen Seite, wenn wir in die Zelle hineingehen, dort fehlt die Glucose. Und damit hat die Zelle weniger Energie zur Verfügung. Und das sind eben die Komplikationen, die sich daraus entwickeln. Und das ist letztlich der absolute Insulinmangel, der beim Typ-1-Diabetes auftritt, ist mit dem Leben nicht zu vereinbaren und man verstirbt dann in einer Stoffwechselentgleisung. Das ist der Typ-1-Diabetes, eine ganz dramatische Erkrankung, wenn wir eben nicht mit Insulin behandeln. Typ-2-Diabetes ist ein bisschen anders. Dort fehlt das Insulin nicht, es wirkt nur schlechter. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr Insulin und wenn dann eben diese Zellen, diese Beta-Zellen nicht mehr in der Lage sind, diese großen Mengen an Insulin, die benötigt werden, zu produzieren, steigt wieder der Blutzucker und wir haben dann eben wieder die Hyperglykämie und den dann Typ-2-Diabetes.
Gibt es denn ein ganz augenscheinliches Missverständnis, was Insulin und Typ 1 und Typ 2 Diabetes angeht, was dir immer wieder begegnet, was man auch nicht bisher leider nicht von der Tagesordnung bekommt?
Insulin ist einfach ein lebenswichtiges Hormon. Es ist ein Hormon, was in allen Menschen drin ist und in den Menschen, die das Glück haben, keinen Diabetes zu haben, ist eben so viel von diesem Hormon im Körper drin, dass die Erkrankung nicht auftritt und man quasi gesund lebt. Und wenn dieses Hormon fehlt, wie beim Typ-1-Diabetes, dann muss dieses Hormon substituiert werden, anders ist ein Überleben nicht möglich. Beim Typ-2-Diabetes ist es ein bisschen anders. Dort haben wir heute auch viele andere Medikamente, die den Typ-2-Diabetes unterstützen oder behandeln können. Und das Insulin ist erst in einem späteren Stadium erforderlich. Aber was man dann immer wieder hört, ist, als wäre das wie eine Droge. Wenn man einmal Insulin spritzt, muss man immer Insulin spritzen, so als würde man insulinsüchtig. Das ist natürlich völliger Unsinn. Insulin ist eben ein Hormon, was wir zum Leben brauchen. Und es nicht zu spritzen, ist mit schwersten gesundheitlichen Schäden, auch beim Typ-2-Diabetes dann verbunden. Und es ist auch nicht so, dass man, wenn man einmal Insulin als Typ-2-Diabetiker spritzt, das für immer spritzen muss. Es kann durchaus sein, dass man das mal ein paar Monate macht und auch dann wieder aufhören kann mit dem Insulin für den Typ-2-Diabetes. Beim Typ-1-Diabetes ist das leider nicht möglich. Der muss für den Rest des Lebens das lebenswichtige Hormon, das lebenswichtige Eiweiß eben zuführen.
Naja, vielleicht kommen wir dann nachher nochmal kurz einen kleinen Ausblick von dir in die Forschung, vielleicht zu dem Thema nochmal beim Typ-1-Diabetes. Aber wo ist denn dieser Mythos oder dieses Missverständnis, einmal Insulin, immer Insulin, verbreitet bei den Menschen, die selbst Diabetes haben oder auch sogar bei Ärztinnen und Ärzten?
Ja, bei den Ärztinnen und Ärzten glaube ich mittlerweile weniger. Aber es ist natürlich in der Bevölkerung viel die eben sehen, dass man eben, wenn man dieses Insulin spritzt, und es ist vor allen Dingen bei Patienten mit dem Typ-2-Diabetes, wenn sie irgendwann in die Situation kommen, dass man ihnen empfiehlt, jetzt doch eine Insulintherapie zu machen, dass sie sagen, was dann eine sehr große Hürde ist. Ja, gegenüber diesem, weil sie das eben sagen, ja, das muss ich ja dann den Rest meines Lebens spritzen. Und was man eben auch häufig dann oder bei einigen Patienten beobachtet, ist die Assoziation, dass wenn man Insulin spritzt, dass dann der Diabetes ganz schlimm wird, dass man dann Schäden entwickelt, dass man blind werden könnte, dass die Niere kaputt geht, dass man offene Stellen an Füßen bekommt, weil viele Menschen sagen, naja, ich kenne jemand, der spritzt Insulin und der hat Probleme mit seinen Füßen oder der sieht nicht mehr gut. Es ist aber andersrum. Wir geben natürlich das Insulin genau, um das zu vermeiden. Also das Insulin wird dann eingesetzt, um den Blutzucker zu kontrollieren. Und der unkontrollierte Blutzucker ist eben das, was die Schäden verursacht, nicht das Insulin. Und das ist manchmal so ein bisschen eine Verknüpfung, die einfach erstmal aufgeräumt werden muss. Ja.
Vielleicht hat man den wirklichen ganz schlimmen Diabetes, wenn man das überhaupt so sagen kann, vor allem in der Zeit, in der er nicht diagnostiziert ist. Und das ist ja in Deutschland auch nach wie vor durchaus, kann das 5-8 Jahre sein, dass keine Blutzuckerwerte hoch sind, aber man hat keine Diagnose, macht gar nichts, auch kein Insulin. Und das ist vielleicht der ganz schlimme Diabetes, weil er in der Zeit schon Schäden anrichten kann oder Erkrankungen bereitet.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Das sehen wir selten bei Typ-1-Diabetikern. Wenn dort die Erkrankung sich entwickelt, geht das häufig mit schweren Symptomen einher. Also die Patienten fühlen sich sehr schnell sehr krank, haben sehr viel Durst, müssen sehr viel Wasser lassen, nehmen an Gewicht ab, was ziemlich charakteristisch ist für den Typ-1-Diabetes, sodass das relativ schnell erkannt wird in der Regel und dann auch relativ schnell eine Behandlung begonnen wird. Ganz anders beim Typ-2-Diabetes. Da ist es, wie du es schon sagtest, das beginnt ganz, ganz langsam, schleichend. Die Blutzuckerwerte klettern nur langsam über Jahre. Und ganz häufig wird es dann zufällig entdeckt, weil man mal Blut abgenommen bekommt und dann heißt es plötzlich, oh, ihre Zuckerwerte sind aber etwas hoch. Und dann hat man eben den Typ-2-Diabetes. Und das kann tatsächlich schon über viele, viele, viele Jahre sich ganz langsam entwickelt haben. Und das ist eben insofern schlecht, weil bereits dort quasi die Wurzel für die Schäden gesetzt wird. Also bereits dort beginnt der Augenschaden, bereits dort beginnt der Nierenschaden, wenn man eben über Jahre so schleichend so eine Vorstufe des Diabetes hat. Und auch dafür, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man dort ein Awareness schafft, so wie man das eben ja neudeutsch nennt, dass die Leute wissen, es gibt die Erkrankung und es gibt eben dort ein Risiko, wenn es nicht erkannt wird und nicht behandelt wird, dass man eben sich durch Komplikationen dann eben entwickeln kann, die man lieber nicht haben möchte.
Jetzt nochmal eine große Frage. Vielleicht kannst du es trotzdem ein bisschen zusammenfassen. Also du hast ja selbst schon gesagt, von den tierischen Extrakten hin zu Human- und Analoginsulinen und dann schließlich zu Ampullen oder zu Pens, zu Pumpensensoren, heutzutage Hybrid-Closed-Loop- oder AID-Systeme. Also die ganze Automatisierung oder Technologisierung im Bereich der Insulintherapie, hat die denn von dem Schrecken, ja, er wird ja oftmals noch so genannt, wie du gesagt hast, etwas von dem Schrecken der Insulintherapie genommen? Ist die Insulintherapie denn durch die Automatisierung heute eine andere als früher?
Es ist ganz sicher eine völlig andere. Wir sind heute mit all diesen Fortschritten, sei es moderne Insuline, die eine Wirkkinetik haben, die ja einer natürlichen Insulinwirkung viel näher kommt als das, was man 1922 hatte. Aber auch mit den technischen Systemen, mit den Insulinpumpen, mit Glukosesensoren und eben jetzt auch Pumpen, die eben die Insulinrate, die Dosis anpassen, also an das, was der Glukosesensor misst. So dass wir hier tatsächlich ein geregeltes System haben, was für sich alleine eben eine Anpassung der Insulindosis vornimmt, haben wir die Möglichkeit, den Blutzucker doch ganz anders zu kontrollieren, als wir das vor 100 Jahren konnten. Wir sind heute mit den Blutzuckereinstellungen bei vielen Patienten nicht mehr weit von dem weg, wie auch eine Glukoseregulation ist, wenn man keinen Diabetes hat. Das sind ungeahnte Möglichkeiten, die sich hier entwickelt haben. Und das zeigt sich auch daran, und man erkennt das schon, dass viele dieser klassischen Komplikationen, die wir früher ja als fast normal angesehen haben, wenn jemand 20, 30 Jahre Diabetes hat, dass die tatsächlich seltener werden und dass diese Komplikationen eben so ein bisschen ihren Schrecken für den Diabetiker verlieren mit diesen neuen Systemen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das den Schrecken des Diabetes genommen hat, denn wir erkaufen das mit einem relativ großen technischen Aufwand. Und dazu muss man bereit sein. Und das ist jetzt nicht so, dass wenn man eine Pumpe und einen Glukosesensor hat, dass man dann eigentlich seinen Diabetes vergessen kann, sondern der ist da. Und man muss eben diese Systeme bedienen und man muss diese Systeme verwenden und auch gewissenhaft verwenden. Also das begleitet leider uns immer noch für den Rest des Lebens. Wir sind mit diesen modernen Insulinen, mit diesen modernen Technologien in der Lage, den Typ 1 Diabetes heute sehr gut zu behandeln. Leider sind wir nach wie vor nicht in der Lage, den Typ 1 Diabetes zu heilen. Also der bleibt schon da. Schön wär's, wenn wir eine Methode hätten, wo wir sagen, wir heilen den und wir brauchen dann gar keine Technik mehr. Der Patient ist hinterher gesund und lebt so, sonst hätte er keinen Typ 1 Diabetes. Da sind wir noch nicht.
Ich habe früher immer gedacht, ich habe ja nun mittlerweile auch weit über 30 Jahre mit der Diabetologie zu tun in meinem journalistischen Berufsleben. Ich habe früher immer gedacht, das Blutzuckermessen, also in der Fingerbeere zum Beispiel, das sei der größte Schrecken in der Diabetologie. Und ich habe das damals ja auch erlebt, die haben uns in die Redaktion, haben uns die Menschen, Eltern von Kindern, haben uns Blankoschecks geschickt und haben gesagt, wenn in Amerika eine blutlose Messung, hieß ja damals auch, ja, irgendwo möglich ist, ich kaufe das, ich würde das sofort kaufen. Nun haben wir die letzten 10 Jahre ja ganz rasant einiges erlebt. Du hast die Sensoren, die Glukosesensoren schon erwähnt. Also der Schrecken des Blutzuckermessens ist heute vielleicht für viele Menschen, zumindest die keinen Blutzucker mehr messen, sondern den Glukosewert sozusagen, der ist heute schon vielen Menschen genommen. Aber ich glaube jetzt trotzdem, die letzten 3 oder 5 Jahre durch die Closed-Loop-Systeme oder AID-Systeme, was da alles möglich ist, ich glaube, das ist nochmal ein weiterer Schritt neben dem Blutzuckermessen, was man nicht mehr machen muss.
Ja, absolut. Die Entwicklung ist schon wahnsinnig. Wir haben es ganz am Anfang ja schon mal erwähnt. Ganz früher wurde die Glukose im Urin gemessen. Dann war es schon mal ein ganz, ganz großer Fortschritt, dass man eben nicht mehr im Urin gemessen hat, was völlig ungenau ist und wo man eigentlich kaum jetzt therapeutische Entscheidungen dran treffen kann, an der Uringlukosemessung. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit und wir konnten Glukose im Blut messen mit eben den ersten Messstreifen. Das war schon ein Riesenschritt vorwärts, dass das möglich wäre, tatsächlich eine akute Glukosemessung im Blut vorzunehmen. Und wir haben dann gesehen, die Messstreifen sind immer besser geworden. Man brauchte immer weniger Blutvolumen, aber es blieb der Pieks ja ins Ohr oder meistens in den Finger eher. Und der ist nicht schön. Und das ist tatsächlich was ja einen gewissen Schmerz verursacht. Das muss man einfach schon sagen. Und wenn man das am Tag 4-5 Mal machen musste, das jeden Tag und das 365 Tage im Jahr, nicht schön. Und da ist dann der nächste Schritt gewesen, dass wir vom Blut wieder weggegangen sind und haben gesagt, wir messen jetzt mit dem kontinuierlichen Messsystem in der interstitiellen Flüssigkeit eben die Glukose. Und nehmen diesen Glukosewert jetzt als Basis für die Therapie. Das war der nächste große Meilenstein. Nicht, dass wir jetzt nicht mehr so oft den Finger pieksen müssen. Das ist auch schön und ist vor allen Dingen für viele Patienten eine Riesenerleichterung. Aber der große Gewinn war, wir messen jetzt kontinuierlich die Glukose. Also nicht nur, wenn wir den Finger reinpieksen und sehen, er ist jetzt bei 100. Und wie er in 5 Minuten ist, weiß ich schon wieder nicht mehr. Sondern wir haben jetzt Messsysteme, Sensoren, die kontinuierlich messen und wir können dann eben ablesen, in der Regel in der App auf dem Handy oder mit einer auf einer Uhr, wie die Glucose ist und wie die Glucose sich verändert über die Zeit. Und das hilft uns doch sehr, auch die Insulindosierung wieder anzupassen und bis hin eben zu diesen automatischen Systemen, wo dann die Pumpe eben die Glukosemessung erhält und die Pumpe selbst dann das Management übernimmt und sagt, ich muss jetzt mehr Insulin pumpen, wenn die Glukosewerte hoch sind, oder ich muss die Insulinabgabe drosseln, wenn eben die Glukosewerte zu stark am Fallen sind. Es ist eine Entwicklung, die ja irrsinnig spannend und ich finde atemberaubend ist, was wir da, und die wird immer schneller, das ist unglaublich, ja.
Wenn ich nun, wie du sagst, meinen Blutzucker kontinuierlich messe, egal jetzt, ob ich Typ 1 oder Typ 2 Diabetes vielleicht sogar auch habe, ja, dass man den Wert möglichst über viele Stunden im Tag, im Idealfall 24 Stunden, in einem gewissen Bereich hat, Time in Range oder Time in Tide Range, was, wie man das heute alles nennt, ja. Was kann ich denn damit alles verhindern? Vielleicht gerade heute nochmal oder zur Diabetesaufklärung. Was kann ich denn verhindern, wenn ich dafür sorge, dass meine Werte eben nicht andauernd erhöht sind? Und was kann ich da in meinem Körper Gutes tun? Kannst du das vielleicht nochmal plakativ zusammenfassen?
Der große Schrecken beim Diabetes und an diesen schlechten Glukoseeinstellungen waren die sogenannten Folgeerkrankungen. Oder sind immer noch die Folgeerkrankungen. Und das sind auf der einen Seite Schäden am Auge, also Visusstörungen, dann bis hin zur Erblindung, was da passieren kann. Es sind Nierenschäden, die sich entwickeln können, bis eben hin, dass man in dialysepflichtig wird. Es sind aber auch Nervenstörungen. Es ist eben die Entwicklung von offenen Füßen, diabetischen Füßen, wie wir das auch nennen, die eben ja schon einen großen Schrecken darstellen. Und hier wissen wir eben, dass wir durch eine möglichst optimale Glukosekontrolle das Risiko für die Entwicklung dieser Schäden eben minimieren können. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir eben versuchen, eine Glukosekontrolle zu erreichen, die dem von einem Nicht-Diabetiker entspricht, um dieses Risiko eben im besten Falle auf ein ganz, ja, auf Null runterzudrücken, sodass es nicht mehr erhöht ist für einen Diabetiker im Vergleich zu jemand, der keinen Diabetes hat. Das muss Ziel sein. Aber auch das haben wir ja schon kurz erwähnt. Es ist nicht nur die Kontrolle selbst, die dann eine große Rolle spielt, sondern auch die möglichst frühzeitige Kontrolle. Also das, was man die ersten Jahre verschlafen hat, kann man hinterher nicht mehr gut machen. Das ist so ein bisschen das, was nach wie vor ein Problem ist. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich darüber klar zu sein, was Diabetes ist, dass es jeden treffen kann, und dass, wenn es einen getroffen hat, dass man frühzeitig und konsequent eben hier eine Therapie vornimmt, um eben das Risiko für diese schrecklichen Komplikationen eben so klein und gering wie möglich zu halten.
Also beim Typ 1 Diabetes sind ja die Unterzuckerungen das große Thema und das große Problem, was die Menschen im Alltag natürlich auch immer wieder stark beeinträchtigt, allein dadurch schon, dass es im Raum steht, ja.
Richtig. Das ist halt immer das, was ja der Gegenpol sozusagen ist. Wir haben auf der einen Seite die hohen Glukosewerte und durch bestimmte Therapien, wie zum Beispiel auch mit Insulin, wenn wir hier eben die Insulindosierung, die Insulinzufuhr nicht adäquat anpassen können, dass wir dann eben das Gegenteil entwickeln, Unterzuckerungen entwickeln, die dann zunächst mal Symptome machen, die Herzrasen machen können, Zittern machen können, die Unwohlsamkeit machen, aber bis hin sogar auch zur Bewusstseinseintrübung und Bewusstlosigkeit eben führen können, was natürlich ja für einen Patienten ein dramatisches Erlebnis ist, wenn er durch eine falsche Insulingabe oder nicht angepasste Insulingabe eben bewusstlos geworden ist, ist das ein dramatisches Erlebnis, was man da hat. Und es gilt eben für uns mit unseren Therapien und auch mit den modernen Insulintherapien nicht nur die Zeit in hohen Glukosewerten möglichst klein zu halten, sondern eben auch das Gegenteil zu verhindern, dass die Glukosewerte zu niedrig werden und dass man größere Zeiten in niedrigen Werten verbringt. Das ist übrigens nicht nur unangenehm für einen Patienten, sondern kann eben auch gesundheitliche Schäden verursachen. Also es ist das Ziel, die Glukosewerte so zu halten, wie beim Nicht-Diabetiker, nämlich etwa in so einem Bereich von 60, 70 bis nach dem Essen mal 150 Milligramm. Und wir wollen möglichst nicht drüber, aber wir wollen möglichst auch nicht drunter sein. Aber auch da haben uns die modernen Insuline mit ihren optimierten Kinetiken und eben auch die Glukosesensoren und Pumpen eben nicht nur geholfen, hohe Werte zu vermeiden, sondern auch geholfen, niedrige Werte zu vermeiden. Auch wenn das Risiko nie ganz auf Null oder bisher nie nicht ganz auf Null gefahren werden kann.
Hast du denn eigentlich damals als Kind eine Unterzuckerung deines Vaters auch miterlebt?
Eigentlich nicht. Aber das ist kurios. Zumindest ich habe sie nicht erlebt. Ob er welche gehabt hatte, ich kann es gar nicht mehr sagen, ich weiß es nicht. Aber das, was er eher hatte, er hatte Angst vor Unterzuckerungen. Also wahrscheinlich hatte er auch schon welche gehabt dann. Und er war, das ist das Kuriose, wenn er gesehen hat, dass im Urin viel Zucker ist, dass also der Teststreifen grün geworden ist, war das für ihn eine Beruhigung. Weil er dann gesagt hat, naja, ich weiß, ich habe eher einen höheren Wert und ich brauche keine Angst vor Unterzuckerungen zu haben. Das ist grotesk. Denn damit hält man sich permanent in einem hohen Risiko für Komplikationen, was bei ihm ja auch später dann aufgetreten ist. Also das ist schon schlimm gewesen. Ja.
Thomas, du hast es vorher schon mal so erwähnt, also wer jetzt beispielsweise Typ-1-Diabetes hat und Insulin ist dann natürlich das große Thema und auch vor allem die Entdeckung vor 105 Jahren oder vor 104 Jahren. Das große Thema ist ja natürlich, wird es vielleicht mal eine Heilung geben können, einen Typ-1-Diabetes, der vielleicht gar nicht erst auftritt. Wir sind ja heutzutage in der Früherkennung tatsächlich auch des Typ-1-Diabetes schon mittendrin. Aber auf dem Weg dahin vielleicht gibt es das auch schon. Vielleicht forscht ihr an eurem Institut schon, wie sieht es denn aus mit smartem Insulin? Insulin, das man spritzt und das dann je nachdem, ob man isst oder nicht isst, Sport macht oder nicht Sport macht, was auch immer, sich den Gegebenheiten anpasst.
Also es ist zum einen, der Wunsch ist ja, dass wir eine Insulinwirkung haben, die passend ist zum Glukosewert. Das heißt, die Wirkung soll da sein und stärker werden, wenn Glukosewerte ansteigen, zum Beispiel nach einem Essen, wenn wir eben unsere Kohlenhydrate zu uns genommen werden. Und dann in Phasen, wo wir nichts essen, zum Beispiel über die Nacht und die Glukosewerte anfangen zu fallen, dann soll weniger Insulin da sein. Und eben um diese Hypo, die du angesprochen hast, die Unterzuckerungen zu vermeiden. Das können wir zum einen erreichen mit einem technisch hohen Aufwand, nämlich mit diesen Glukosesensoren und Pumpen, die eben die Insulinzufuhr anpassen an den Glukosewert. Und die andere Idee, die man eben hat, ist, dass man Insulinmoleküle kreiert, die das selber machen. Also wo dieses Insulinmolekül selbst seine Wirkung verändert. Das ist über zwei Wege erreichbar. Wir spritzen das Insulin ja ins Unterhautfettgewebe. Und hier werden molekulare Techniken entwickelt, dass das Insulin nur dann aus diesem Fettgewebe, Unterhautfettgewebe in die Blutbahn aufgenommen wird, wenn hohe Glukosewerte da sind. Das ist eine Idee, wie man sowas machen kann. Und eine andere Idee, an der entwickelt ist, ist, dass sich das Insulinmolekül in seiner Struktur so verändert, dass es nur bei hohen Glukosewerten eben wirkt an den Insulinrezeptoren. Das ist der zweite Weg, mit dem man da an dem man arbeitet. Aber ich glaube, das wird noch viele, viele Jahre dauern, bis wir dort irgendwas haben, wo wir wirklich sagen, jetzt gehen wir dort in den klinischen Alltag rein und das kann jetzt der Patient in seinem täglichen Leben nutzen. Da sind wir weit weg. Und der andere Ansatz ist der, dass wir sagen, naja, es wäre doch viel besser, wir würden verhindern, dass die insulinproduzierenden Zellen, die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse überhaupt kaputt gehen. Oder wir können sie wieder neu implementieren, dass sie wieder da sind, dass wir also nicht den Typ-1-Diabetes mit Insulin lebenslang behandeln, sondern dass wir die normale Funktion dieser Zellen wiederherstellen, so dass gar kein Typ-1-Diabetes mehr vorhanden ist. Und da sind, auch da ist man am Arbeiten, dass man eben die Erkrankung noch viel früher erkennen möchte, da wo es eben noch nicht diese Beta-Zellen zerstört sind und dann eben das Immunsystem so moduliert, dass es die Beta-Zellen in Ruhe lässt und gar kein Typ-1-Diabetes entsteht. Dort sind erste Substanzen sogar, oder eine erste Substanz ist sogar zugelassen mittlerweile für diese Indikation, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist, man verhindert damit den Typ-1-Diabetes für immer und lebt sein Leben ohne Typ-1-Diabetes, sondern leider verzögern wir es nur 2 bis 3 Jahre bisher mit diesen Medikamenten. Das ist ein erster Schritt, glaube ich, aber es ist keinesfalls ein Durchbruch. Aber die Tür geht langsam auf, dass man eben auch in diese Richtung therapieren kann. Und das ist vielversprechend. Das andere ist, was man eben auch schon seit Jahrzehnten eigentlich versucht, sind Inselzelltransplantationen. Dass man also neue Inselzellen transplantiert und der Patient dann wieder selbst Insulin produziert. Das hat so viele Rückschläge gehabt, weil dann das Immunsystem wieder anspringt, weil die Zellen wieder kaputt gehen. Auch da ist man, glaube ich, noch weit, weit von entfernt. Also ich glaube, wir werden da in Zukunft gerade für den Typ-1-Diabetes noch das eine oder andere sehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da steht wirklich was vor der Tür, was nochmal den Typ-1-Diabetes in den nächsten Jahren revolutionär verändern wird. Ich glaube, wir werden noch viele, viele Jahre mit einer Insulintherapie leben müssen und die Insulintherapie nutzen müssen, um eben die Erkrankung lebenslang zu behandeln.
Wir kommen zum Ende. Man merkt es auch an meiner Stimme. Hast du für Menschen mit Typ-2-Diabetes eine plakative oder eine mutmachende Botschaft in diesem Jahr 2025 im Diabetesmonat, zum Weltdiabetestag?
Ja, für den Typ-2-Diabetes hat sich die Welt in der Tat in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren massiv verändert. Für den Typ-2-Diabetes haben wir sehr viele neue Medikamente, nicht Insulinmedikamente, die für einen Typ-2-Diabetes, glaube ich, eine Revolution sind. Das sind die sogenannten SGLT2-Hämmer oder auch GLP-1 oder Incretin-basierten Therapien, die eben für einen Typ-2-Diabetes nicht nur eine bessere Glukosekontrolle bringen, sondern ganz klar gezeigt haben, dass sie auch Komplikationen, das Risiko für Komplikationen reduzieren, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Herzschwächen, die weniger auftreten bei den Typ-2-Diabetikern. Und diese Medikamente drängen beim Typ-2-Diabetes auch das Insulin ein bisschen nach hinten. Also für einen Typ-2-Diabetes spielt Insulin immer noch eine Rolle. Viele Typ-2-Diabetiker brauchen immer noch Insulin, aber sie brauchen es häufig erst später, sodass man mit anderen Medikamenten erstmal den Typ-2-Diabetes sehr gut behandeln kann, für einige vielleicht lebenslang eben behandeln kann, ohne dass man Insulin braucht. Für andere wird man Insulin später brauchen und viel weniger Insulin brauchen. Das ist für einen Typ-2-Diabetes eine Riesenveränderung. Das klappt aber nur beim Typ-2-Diabetes. Beim Typ-1-Diabetes sind diese Medikamente, ja, können sie denn die Insulintherapie nicht ersetzen? Das ist bisher leider nicht möglich.
Sollte ich also, wenn ich jetzt Typ-2-Diabetes habe und Insulin verwende oder auch kein Insulin verwende, sollte ich da meinen Arzt mal fragen, wie das ist mit den SGLT2 und GLP-1, ob das für mich in Frage ist, das praktikabel so, ja?
Unbedingt, ja. Also das sollte man unbedingt und gerade auch, wenn man schon mal irgendwie eine Folgeerkrankung, eine Begleiterkrankung hat, wenn man schon einen Herzinfarkt hatte, wenn man Gefäßerkrankungen hat, wenn man eine Herzschwäche hat oder sowas. Gerade dann sind diese neuen Medikamente absolut sinnvoll und eine sehr große Bereicherung für die Patienten mit einem Typ-2-Diabetes, weil sie nicht nur Glukosewerte verbessern, das machen sie auch, aber sie haben eben auch eine Schutzfunktion im Hinblick aufs Herz und vor allen Dingen auch für die Nieren, also Herz, Herzprobleme, Nierenprobleme beim Typ-2-Diabetes treten mit diesen neuen Medikamenten seltener auf, als wir das früher hatten.
Letzte Frage, hast du auch eine plakative und mutmachende Botschaft für Menschen mit Typ-1-Diabetes?
Ja, es gibt heute, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten, wie man einen Typ-1-Diabetes in vielen Fällen so gut behandeln kann, als hätte man gar keinen Diabetes. Und man sollte vor allen Dingen eins, man sollte nicht für den Diabetes leben. Man muss mit seinem Diabetes leben, aber man sollte versuchen, mit allen Einschränkungen, mit allen Anforderungen, die man hat an eben diese Insulintherapie, doch sein Leben so normal wie möglich zu gestalten und sich nicht zum Sklaven der Erkrankung machen, was man auch ab und zu sieht, dass Menschen ja eigentlich nur noch für den Diabetes leben. Das ist ganz falsch. Man muss mit dem Diabetes ein möglichst normales Leben führen.
Mit dem Diabetes ein möglichst normales Leben führen. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Professor Thomas Forst, für die Einblicke zwischen Pioniergeist und Forschung und auch einfach dem Alltag mit Diabetes. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Diabetes-Podcast oder teilen Sie vor allem jetzt gerade im November diese Folge und denken Sie auch am 14. November an Sir Frederick Banting und an alle, die mit Diabetes leben. Bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen sagen Günter Nuber und Thomas Forst.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Dieser Podcast ist werbefinanziert. Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.